herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Smalltalk mit System Matters. Mit mir dabei ist der Matthias.
Hallo.
Der Patrick.
Hallihallo.
Und ich bin der Daniel. Und wir sind jetzt hier mit einigen Rückenproblemen, aber gesund. Und wir unterhalten uns jetzt, was so im Mai passiert ist. Ja, Patrick, was ist denn bei dir so im Mai passiert?
Ich würde mal zwei Dinge aufgreifen. Die letzte Woche war so ein bisschen Marvel-lastig. Also zum einen mit etwas Verzögerung war ich dann im neuen Captain America Civil War. Und gestern war dann X-Men, auch der neue Film, angesagt in so einem spontanen Kinoabend.
Ja, da haben wir uns gestern noch den Trailer zu angesehen, ne?
Ja, richtig. Erschreckend, dass einige unserer Bekannten hier offensichtlich komplett ausgestiegen sind aus dem hier. Es gibt neue Trailer-Sachen. Da war sogar der Ghostbusters-Trailer noch Neuland. Das fand ich auch sehr ungewöhnlich.
Bist du nicht letztens Leuten begegnet, die wussten nicht von... Nee, warte mal, genau wir. Wir wussten nicht, die hatten keine Ahnung, dass Star Wars Rogue One da war.
Oh, dass es davon ja, Trailer das gab. Stimmt.
Das war eigentlich das Merkwürdigste überhaupt.
Okay. Also die touren nicht viel bei Facebook rum, glaube ich.
Ich war wirklich ein paar Wochen später.
Aber ich suche ja auch nicht aktiv nach Trailern, ne? Das mache ich sehr selten, aber es um so Star Wars Rogue One oder auch so hier die Marvel-Geschichten, da komme ich nie so ganz rum. Also Star Wars sowieso nicht. An dem Tag, als der rauskam, war Facebook zu, weil jeder Zweite das gepostet hat.
Ja, auf jeden Fall. Bei X-Men, jetzt musst du mich mal, ich bin da nicht so auf dem Laufenden. Mhm. Das ist jetzt wieder ein X-Men, der in der Vergangenheit spielt oder was? Oder
genau.
Also mit einem neuen Cast?
Ja, ne? Genau, der spielt Anfang der 80er, ist immer noch diese New Class Geschichte, die ja irgendwie jetzt dann der dritte Teil davon ist. Ich habe das, da muss ich zugeben, auch nicht so ganz verfolgt. Ich weiß gar nicht, ob ich den zweiten davon gesehen hatte, aber spielt eben in den 80er Jahren. Wobei dieser geschichtliche Teil die Einordnung ziemlich an den Rand rückt. Also du hast natürlich diese beiden Großmächte im Hintergrund irgendwie, aber nur als Teil der Hintergrundstimmung. Im ersten Teil hatten sie ja die Kuba-Krise ganz prominent in die Geschichte eingebunden. Ich weiß nicht, wie es beim zweiten war, aber da spielte das schon keine Rolle mehr, die globale Geschichte.
Der zweite war doch der mit der Treffen der Generation, also ne, in X-Men. Also wo der alte Cast und der neue Cast sich doch irgendwie zusammengemengt haben. Oder verwechsel ich das jetzt völlig? Nee, ich meine, das war der.
Nee, das kann sein.
Ja, also Days of Future Past, glaube ich, irgendwie so.
Ja, genau. Den habe ich aber, wie gesagt, ich bezweifle, dass ich den gesehen habe. Zumindest erinnere ich mich da nicht dran. Oder ich erinnere mich eher daran, dass der an mir vorbeigelaufen ist, aus irgendeinem Grund.
Ja, auch der war eigentlich ganz nett.
Ja, war jetzt auch kein inhaltlicher Grund, warum ich ihn nicht gesehen hatte. Nee, und auch wenn so die globale Geschichte da weg ist, ging es natürlich dann um die übliche Weltzerstörung und so weiter. Den Bösewicht selber fand ich ein bisschen komisch. Drücke ich mal so aus. Aber die Geschichte selber konnte man sich gut angucken.
Hm, okay. Ich bin da gar nicht mehr auf dem Laufenden, muss ich sagen. Also ich habe auch den Civil War noch nicht gesehen. Also das hatten wir uns ja auch gestern drüber unterhalten. Ihr hattet den beide schon gesehen. Sieht nett aus, aber Comic-Verfilmung, ne? Eine der weiteren Comic-Verfilmungen.
Ich sag,
wie fandet ihr denn?
Ich fand, also den neuen meinst du jetzt?
Ja.
Ich fand den doch ganz nett eigentlich. Aber ist immer schwierig, ne? Irgendwie will man den Film ja auch nicht dafür entschuldigen. Ach, ist ja auch nur eine Comic-Verfilmung. Heißt das jetzt, dass man quasi mit billiger Unterhaltung davonkommt? Das ist ja schon fast so eine, wie so ein Schimpfwort. Ich fand den durchaus sehr unterhaltsam. Und ich weiß auch noch, dass ich damals zustimmen musste, als ich in irgendeinem Review gelesen hatte nach Winter Soldier, dass das der vielleicht beste Marvel-Streifen der letzten Zeit ist oder überhaupt. Und da konnte ich damals zustimmen, muss ich sagen. Und ich finde, er bleibt es. Aber jetzt der dritte Captain America, ich finde das merkwürdig, dass ausgerechnet Captain America etwas so, ne, so patriotisch angehaucht ist. Genau das ist, was mich so... Ich finde die sehr gut, muss ich sagen. Ich finde diese Figur mag ich auch.
Es sind ja die Werte, an denen er angehaucht ist und nicht das Land sozusagen. Das wird ja in dem Film auch eigentlich deutlich, ne? Dass die Werte da über dem der Regierung und Amerika als solche stehen.
Genau, irgendwie hat er die Moderne hat da zugeschlagen. Ne? Das ist ja nicht der Patriotismus ist da die Liebe zur Freiheit.
Ja, genau. Ist,
da kann sich ja nur jeder liberale Mensch irgendwie dazugesellen.
Ja, aber was gab's denn bei dir, Matthias?
Ich will nicht schon wieder damit anfangen, aber ich gebe zu, ich habe in der Videospielbranche ist gerade eine Menge los.
Immer eine Menge los.
Das ist bei mir immer so diese Phasen. Manchmal sind es Brettspiele, manchmal sind es Videospiele, manchmal sind es Rollenspiele und
oder Küchengeräte.
Auch ab und zu mal Küchengeräte, ja. Das ist, ob jetzt der Sandwich-Toaster hält, was er verspricht, oder ne, wann haben wir jetzt endlich alle unseren Thermomix in der Küche stehen? Ich habe mich zum ersten Mal mit diesen Grand Strategy Games von Paradox Games beschäftigt. Für ja, Leute, die jetzt, wie heißen die, Europa Universalis oder Crusader Kings, genau. Ja, Leute, die diese Spiele kennen, die, ich glaube, ich habe so das Gefühl, entweder erkennt man die und dann liebt man die oder man hat davon noch nie gehört. So, und man muss jetzt einfach sagen, für die Leute, die davon vielleicht noch nie irgendwie was gehört haben oder das so nicht kennen, also ich gehe mal davon aus, jeder kennt so in ansatzweise Civilization, irgendwelchen Teil. Und da, ich habe so das Gefühl, wem das zu wenig ist, wer das vielleicht mit mehr Feinheiten komplexer mag, der ist bei diesen Grand Strategy Games von dieser Firma eigentlich immer ganz gut bedient. Und ich muss zugeben, ich habe als junger Spund vor ein paar Jahren habe ich mal versucht, ich glaube, es war Europa Universalis, ein dieser Titel. Und ich glaube, dann wurde ich von so vielen Statistiken und Listen und so wenig guter Grafik quasi bombardiert, dass ich das Gefühl hatte, das ist hier nichts für mich. Ich weiß nicht, wie man das spielt. Ich bin völlig, ne, also das ging völlig über meinen Kopf hinaus. Und ja, mit Stellaris, der letzte Streich, so ein Science-Fiction Adaption davon, haben die völlig meinen Geschmack getroffen. Also man kann nachher ein riesiges Imperium beherrschen, man fertigt diese Rasse an, also ich habe das immer so beschrieben, das ist so, man erstellt seine Rasse, als würde man einen Rollenspielcharakter anfertigen, mit moralischen Vorstellungen. Ob Sklaverei, Individualismus, mag man andere Aliens, mag man sie nicht, ist man eher kriegsliebend, ist man eher pazifistisch, und dann hat man nachher 16 oder ungefähr sehr viele verschiedene alternative Regierungsformen, dann da entsprechend gibt's öfters im Jahr Wahlen und dann muss man vielleicht für den Kandidaten, den man hat, muss man dann Partei ergreifen, also ein Quatsch. Sehr detaillastig das Ganze, sehr, also detailverliebt muss ich auch sagen, abhängig davon, welche Einstellung die Rasse hat, gibt's dann Zufallsbegegnungen und dann werden die auch anders beschrieben. Ja, und dann versucht man quasi aller Civilization gegen andere Computerspieler oder im Multiplayer auch gegen menschliche Spieler, aber das habe ich jetzt noch nicht probiert, muss ich sagen, weil das auch wieder sehr zeitintensiv, glaube ich, klingt. Und ich glaube, ich habe dem einen oder anderen im Freundeskreis schon sehr mit ganz abenteuerlichen Geschichten daraus beschäftigt und vielleicht schon sogar genervt, bin ich mir sicher. Das ist aber so ein Spiel, das die Geschichten dann quasi selber schreibt. Ich finde das ganz beeindruckend, weil so viele Zufallselemente da drin sind. Die dann.
Es klang auf jeden Fall sehr interessant. Also du hattest ja mal ein paar Sachen erzählt.
Genau.
Und ich hatte nur immer die Vorstellung, also Europa Universalis war jetzt so ein Ding, da konnte ich mich früher nicht genug einfuchsen, das war mir dann doch zu kompliziert. Aber ist der Einstieg denn immer noch so mit so einer riesigen Hürde zu überwinden hier oder ist das ein bisschen einfacher zum
Umreizen? Definitiv. Es ist ja jetzt, Patrick, hattest du nicht gesagt, dass du das quasi erst mit Let's Playern Hilfe da überhaupt so reingekommen bist, dass du dir da ein paar Videos angesehen hast und da hast du gesehen, das ist machbar?
Bei Stellaris?
Nee, überhaupt irgendwie irgendein
Paradox-Game. Crusader Kings ist irgendwie mein zweitoft gespieltes Spiel bei Steam, irgendwie mit 133 Stunden, was wahrscheinlich auch nicht so viel ist. Aber gut, Civilization ist noch mit fast doppelt so viel noch darüber.
Ja, Experten.
Ich glaube auch, dass ich beide Spiele noch nie in der komplexen, wirklich tief durchdachten Struktur, die dahinter steckt, durchblickt habe. Also bei Crusader Kings war es, das spielt ja im Mittelalter, das ist ja auch so ein kleiner Unterschied zu Civilization, du spielst immer einen bestimmten Zeitraum, ne? Also irgendwie von 1100 bis 1500 und dafür dann aber eben wirklich Tag genau, wenn du so willst. Und da musst du dann, konntest du nicht einfach sagen, ich greife mal meinen Nachbarn an, weil ich jetzt hier, ich will dessen Gebiet haben, sondern du musst einen Kriegsgrund ja haben. Du brauchst ja, auch das im Mittelalter, musst ja irgendwas sagen, warum und eine vernünftige Begründung haben und solche Geschichten. Und ich bin dann durch einen Let's Player, der eben viel von diesen Spielen auch macht, durch den ich jetzt auch an Stellaris dann nochmal reingeführt worden bin, Steinwallen kann man an der Stelle ja mal sagen, der das Ganze wirklich dann auch aus der Rollenspielperspektive betrachtet. Also der ist, bei Crusader Kings spielst du ja auch immer einen Herrscher, der hat bestimmte Eigenschaften, Fähigkeiten, ist ein bestimmter Typ, also ein Geistlicher oder ein Krieger oder ein Militarist oder ähnliches und hat dann diese Eigenschaften, die dieser Mensch hat, genommen, um daraus die Entscheidungen, die man im Spiel fällt, auch herzuleiten. Das heißt, wenn der genügsam war, dann hat er gar nicht erst versucht, irgendwie in die Nachbarländer hineinzugehen, weil er hat ja das, was er haben wollte. Während irgendwie ein aggressiverer Herrscher dann eine Generation weiter dann natürlich anders da reingegangen ist. Und so ähnlich macht er das bei Stellaris auch. Und ich glaube, wenn man mit so einem Anspruch da rangeht, sind die Spiele nochmal ein bisschen interessanter, als wenn man so von der Powergamer, ohne das jetzt irgendwie werten zu meinen, Herangehensweise, wie man sonst an so ein Spiel rangeht, daran geht. Ne? Also okay. Wenn es nicht darum geht, zu siegen oder irgendwie die Spielmechanismen auszutricksen, sondern wenn man versucht, eine schöne Geschichte zu erleben. Und das war nochmal so ein anderer Blick, den ich darauf gekriegt habe.
Ich finde das, was wie du das jetzt, das ist schon absolut irre, dass du, klar, du kannst designen, deine Rasse, deinen Herrscher und die ganzen Fähigkeiten, die vielleicht deine Rasse ausmachen, die kannst du so gestalten, dass du der Meinung bist, so kann ich am leichtesten das Imperium beherrschen. Aber ehrlich gesagt, sowas, also ich habe auch an mir gemerkt, da habe ich überhaupt kein Interesse daran. Ich finde das viel spannender, quasi zu sagen, okay, wir machen jetzt mal die Pazifisten, die Spiritualisten oder die Kommunisten im Weltall quasi und schauen mal, wie wir mit denen hier so ansatzweise rumkommen. Und ja, wie du gerade auch gesagt hast, eins der ersten da musste ich so schmunzeln, ich dann gemerkt habe, ja, du musst jetzt erstmal einen Kriegsgrund festlegen. Warum ziehst du denn jetzt gegen die in den Krieg? Ja, ist doch völlig egal. Ich will hier deren Kolonien hier alle haben. Ja, dann kann aber sein, dass nach einer diversen Zeit werden auch deine Leute kriegsmüde. Dann denkst du, wie die Leute werden kriegsmüde? Also deine eigene Rasse wird dann quasi. Ja, ist nicht, in anderen Spielen kenne ich das gar nicht so. Da ist das quasi, du bist quasi die Entscheidung deines Volkes bei Civilization
oder was auch immer. Da wirst du nur kriegsmüde, ja, das Volk, richtig, was du regierst.
Genau, und dann hast du diese ganzen Politiken, die du dann durchsetzen kannst oder nicht. Und dann hatte ich so eine Alienrasse da und die hat dann gesagt, hör mal, wir finden das irgendwie total Mist, dass wir hier keine Anführer in deiner Regierungsform werden können. Dann habe ich da diese Politik gesehen, ach so, zulassen, dass Xenos auch Führungspositionen nehmen können. Habe ich den Haken gemacht. Dann habe ich in meine Kolonien geguckt, das fanden dann die meine Heimat-Alien-Rasse, die fand das gar nicht so gut. Da ging dann auf einmal die Glücklichkeit von denen runter. Es ist wirklich irre.
Also, ja, und ich glaube, das ist das, was das interessant macht, sind die Geschichten drumherum. Ne? Also wenn du die ersten Schiffe durch die Gegend schickst und erkundest und dann ist da eine Anomalie und dann kannst du überlegen, setze ich die Person, die jetzt auf dem Raumschiff ist, gehe ich das Risiko ein, lass sie das erkunden. Das Nette ist, dass da wirklich Geschichten entstehen. Also du findest dann hier irgendwie was und dann entwickelt sich daraus so ein kleiner Handlungsplot, der dann dazu führt, dass du noch 5 andere Systeme aufsuchen musst, um irgendwas herauszufinden, um eine, weißt du noch nicht mal, ist das jetzt was Spannendes oder ist es einfach nur eine Geschichte? Oder selbst, ich hatte eine Kolonie gegründet und plötzlich tauchten irgendwelche Einwohner auf, die dort im Untergrund gelebt haben und die vorher bei unseren Erkundungen nicht aufgefallen sind. Und dann beginnen die Fragen, kommst du mit denen klar? Lässt du die einfach leben und versuchst eine Einigung zu finden? Oder sagst du, das ist mein Planet und habt ihr Pech? Also diese Geschichten, und die ziehen sich dann eben auch immer wieder durch die Handlung weiter fort. Also, und das ist das, was ich daran ganz spannend finde. Ich hoffe, da kommt noch einiges. Also von den anderen Spielen weiß ich, da kommt dann immer alle paar Monate aus DLC, die auch häufig wirklich dann neue interessante Dinge dazu bringen, weil mir fehlt zum einen noch so das friedliche Spielziel in Anführungsstrichen und so, da hatten wir gestern auch schon mal drüber gesprochen, so wenn du die ersten Erkundungen abgeschlossen hast und nicht mehr viel um dich herum ist, dann ist sozusagen ja der Teil, wo du nur mit den anderen interagierst, da fehlt auch noch so ein bisschen der kleine Schub von Geschichten, die da existieren, weil zum Ende hin nimmt das dann nochmal zu, wenn dann eine große galaktische Bedrohung oder ähnliches aufkommt.
Genau. Ich finde es ja auch nicht perfekt, aber in diesem, genau das, was du jetzt sagtest, in diesem Mittelteil, da haben sie schon angekündigt, dass sie da mehr dieser Zufallsevents dann wieder reinbringen wollen. Ich fand es nur so spannend, das ist mein erster wirklicher Kontakt damit. Es gibt ja immer noch die große Kritik, dass das Spiel zu steril ist für diese ganzen Geschichten, die es erzählen möchte. Ich kann das ja nachvollziehen. Mir war ja, wenn du so möchtest, Crusader Kings und Europa Universalis auch zu steril. Da haben mich diese tollen Möglichkeiten ja nicht davon ablenken können, dass ich eigentlich da nur bunte Flecken habe. Ich sehe keine Kämpfe, wenn ich da irgendwelche Leute hin und her schicke. Ja, das sind alles Texte, auch ohne Sprachausgabe, alles, ja, sehr runtergefahren, sehr steril. Und bei, ich meine, Stellaris, finde ich, sieht schon schick aus. Du kannst diese Raumschlachten da auch sehen. Und trotzdem gibt's Leute, die sagen, na, das, ich hätte vielleicht doch ein bisschen mehr Liebe zum Detail, dass diese Anführer da mehr Persönlichkeit haben. Also was, ne? Also, ist definitiv nicht für jeden was. Aber mit Stellaris muss ich sagen, das war einsteigerfreundlich genug und hatte genug Persönlichkeit, muss ich sagen. Das habe ich gespielt und muss ich sagen, das ist meiner Meinung nach, was Civilization immer hat sein wollen, um jetzt mal so ein hartes Statement rauszubringen. Also, ich finde das System wirklich überlegen, muss ich sagen. Auch bei von der künstlichen Intelligenz, wenn ich sehe, wie da wie die KI auch gegenseitig sich bekriegt, Vasallen bildet und Protektorate und Föderationen und Allianzen. Das funktioniert ja. Du siehst nachher den großen Fleckenteppich im in deiner großen Galaxis und das ist wirklich, also ich finde es sehr spannend. Das ist wie so ein Baukasten, so ein Simulatorsystem. Du kannst ja auch die anderen Rassen alle vorgeben, wenn du möchtest. Gibt ja auch Mods, wo dann Warhammer 40.000 schon nachgebaut wird. Ja, einfach nur die Rassen reingesetzt, versucht die nach den Ethiken und moralischen Vorstellungen abzubilden, dann die Porträts noch eingefügt und schon hast du quasi deine Elder, deine Orks, deine Chaos-Fraktionen, hast du alle da.
Klingt nach einem sehr offiziellen Mod, der wahrscheinlich mit...
Du, der ist in der Games offiziellen hier Steam Workshop-Dingsbums. Kannst du ganz nochmal, also ne, habe ich keine...
Das war, gab's bei Crusader Kings gab's auch ein Game of Thrones Mod, wo du dann quasi, genau, weil da geht's ja um Intrigen sehr stark, ne? Die fördern das schon relativ stark, dass du eben das Spiel dann auch so weiterentwickelst.
Da habe ich auch sehr viel Gutes drüber gehört, über diese Crusader Kings Game of Thrones Mod. Die soll auch sehr, sehr, sehr gut sein. Aber ja.
Ja, empfiehlt also beide das Spiel. Also wer genug Zeit hat und ein Faible hat für die Art von Strategiespielen, sollte zuschlagen.
Ich sag mal so, wer zumindest Civilization ganz gut findet und vielleicht sich mal angucken möchte, was damit auch noch möglich ist, der kann mal einen Blick riskieren. Wobei ich sagen muss, man kann ruhig, je länger man wartet, desto besser offensichtlich, ne? Weil die drehen noch viel daran. So versprechen sie zumindest.
Was ich vielleicht abschließend auch noch sehr bezeichnend fand, weil ich das so noch nicht gesehen habe, ist das Forschungssystem, wo du drei Bereiche hast, in denen du forschst, aber keine Tech-Bäume in dem Sinne. Also da gibt es im Hintergrund gibt's wahrscheinlich welche, aber es ist nicht so, dass du sagen kannst, ja gut, ich mache jetzt das und nächstes Mal mache ich das, weil das so ein bisschen wie so ein Sammelkartensystem funktioniert. Du bekommst 3, 4, je nachdem wie deine Technik und Errungenschaft und so weiter aussieht, Angebote. Davon suchst du eine aus, dann wird daran geforscht und wenn die durch ist, kriegst du 3 oder 4 neue Angebote. Das können die gleichen sein, können aber eben auch andere sein und es können seltene darunter sein. Also welche, die nicht so häufig auftauchen. Und dann überlegst du natürlich schon, ja gut, ich könnte jetzt in 20 Monaten das erforschen, für das andere brauche ich jetzt 70, aber das taucht sonst, wer weiß wann, erst wieder auf. Zumindest eine nette Idee, die dahinter steckt. Ja. Aber ich sehe das auch so, dass ich hätte es jetzt eher mit Master of Orion oder ähnliches verglichen, aber der Grundtyp ist da ja sehr ähnlich.
Ja.
Gut, Daniel.
Ja, ich habe keine Computerspiele gespielt.
Hast du keine Zeit mehr für, ne?
Habe ich keine Zeit mehr für.
Ein Erwachsener, Mann, du spielst keine
Computerspiele. Ich bin jetzt, genau, ich spiele jetzt keine Computerspiele mehr. Ich den Unsinn brauche ich nicht mehr. Die Zeiten sind rum. Zumal du ja noch, ich glaube, letztes Mal gesagt hast, dass das Banner Saga 2 Spiel nicht kein Ende hat, dass es eine Trilogie ist.
Ja, das dann ist wahr, ja.
Landet das erstmal auf der Warteliste. Also das tue ich mir gar nicht erst an.
Auch kein Total War Warhammer, was hier nächste Woche, also
ja, kommt. Ist, finde ich, super spannend. Ich bin großer Fan der Warhammer-Reihe und auch des Total War.
Gibt's bestimmt auch Hexenjäger.
Spiels. Ja, finde ich auch toll. Läuft nicht mehr auf dem Computer. Da müssten wir erst den Computer hier aufrüsten, ja, okay, um das spielen zu können. Aber was ich nicht aufrüsten muss, ja, wobei stimmt nicht ganz, ich glaube, ich brauche bald eine neue Brille, sind meine Augen, damit ich lesen kann. Und es gibt hier in unserer Stadt, gibt es einmal im Jahr gibt's so einen Bücherflohmarkt, wo ich sehr gerne hingehe. Und das Schlimme ist eigentlich immer, dass man Kram findet, den man so gar nicht auf dem Schirm hatte, den man aber trotzdem gebrauchen kann. Also mal ganz abgesehen davon, dass ich...
Kochbücher.
Bitte?
Kochbücher.
Kochbücher brauche ich nicht so oft, aber ab und an auch, ja. Warum nicht? Ich letztens meinem Vater irgendwie ein Kochbuch geschenkt, nachdem ich 4 Jahre gesucht habe. Das war etwas schwierig. Ja, war irgendwie Band 3 aus 10 und du hast nie, Band 3 hast du nie so gefunden. Ich musste also Band 1 bis 5 kaufen, damit ich Band 3 bekomme. Naja, hat trotzdem so lange gedauert. Naja, wie dem auch sei, ich habe mich auf dem Bücherflohmarkt umgeschaut, konnte ein paar Krimis kaufen, irgendwie ein paar Sachen aus dem 16. Jahrhundert, hier England, das klang irgendwie ganz nett. Ich glaube, Edward Morstan heißt der Autor. Aber das Allerbeste war, als ich an einem Stand war, der einen Bereich hatte mit okkulten Büchern. Und ich rede jetzt hier wirklich von die gesamte Blavatsky-Ausgabe, ne? 4 Bände, die Geheimlehre. Und ich habe zugeschlagen natürlich. Da kam ich nicht dran vorbei. Es ist ziemlich interessant, das kann man nicht lesen. Also das ist unheimlich grauenvoll geschrieben.
Das ist so ein Buchkauf, die kommen ins Regal, sehen hübsch aus. Ach guck mal, so, ne, hier, der okkultistische Lehrmeister hier.
Völlig richtig, genau sowas. Das Tolle ist, das hat ein Indexband. Man kann es gucken, Dukpa oder Zauberer, Band 2, Band 3, Seite 107 und Seite 415. Und dann kannst du Band 2 und 3 zur Rate ziehen und direkt auf den Seiten alles dazu finden. Und das ist natürlich nicht schlecht. Mit dem Indexband wird das Ganze dann auch zu managen. Also da kannst du eine sehr schöne Garstig-Geschichte ausmachen für Cthulhu oder so. Oder vielleicht auch für Rippers oder für irgendein anderes okkultes Rollenspiel kannst du hier Material rausholen. Und kannst also dann die 4 Bände hinlegen und sagen, wenn irgendwie was zum Thema schwarze Magie vorkommt, dann guck doch einfach mal, was Blavatsky zu dem Thema zu sagen hat und vielleicht hat das irgendwie einen Sinn. Das Problem ist nur, wenn du es liest, es ist grauenhaft. Also ich habe für den Prag-Band habe ich mich mit Alchemie beschäftigt und unter anderem auch so Primärquellen zu dem Thema Alchemie mir angeschaut. Und okkulte Texte zu lesen ist ziemlich anstrengend. Da hört man sehr schnell auf. Es ist auch völlig egal, ob die okkulten Texte aus dem 17. Jahrhundert stammen oder ob die von heute stammen. Es ist genauso geschwurbelt. Okay. Das kann man nicht ertragen, wenn man das liest.
Müsstest du nicht Bücher lesen über diesen Okkultismus? Ist das dann nicht vielleicht, gibt es das nicht schon
so eine
wissenschaftliche Aufarbeitung darüber? Ne?
Also es gibt einen schönen Band von, ich glaube, Richard Cavendish, der nennt sich Die schwarze Magie. Und das ist so ein Überblick über alles. Das ist einmal so ganz kurz hier, was ist Alchemie, was ist Tarot, was ist Weissagung und so weiter. Das ist ganz nett, auch mit verschiedenen, also die verschiedenen Strömungen, die da so drin sind. Was ich auch ziemlich cool fand, war an diesem Stand mit diesen okkulten Büchern, die hatten also auch den ganzen Crowley da. Hätte ich mehr Geld gehabt, ich hätte, glaube ich, für 50, 60 Euro hätte ich eine gesamte okkulte Bibliothek aufbauen können. Also wirklich, ich bin absolut sicher, es war ein Kellerfundstück. Die wussten gar nicht, was soll ich damit? Die wussten schon, was das ist. Ne? Die meinte auch, ja, hier, den Blavatsky, da musst du bestimmt 120 Euro für im Internet bezahlen. Ich sage, ja klar, aber das liest ja kein Mensch. Aber das Irre war, ich bin mir absolut sicher, dass sonst niemand auf diesem Bücherflohmarkt, wo Krimis und hier Romantikliteratur gekauft wird, irgendjemand okkulte Bücher
hat. Du unterschätzt die Leute, Daniel. Echt, du unterschätzt die Leute.
Offensichtlich.
Ich glaube, wenn ich ein gutes Buch lesen möchte, dann gucke ich mir die Spiegel-Bestsellerliste an. Ne? Dann, da weiß ich, was gut ist.
Ja.
So.
Ja, das kann ich verstehen. Das Tolle war, ich habe da noch irgendwie Dr. Musabels Zauberbibel oder so gekauft. Und auch das ist so ein Abriss über irgendwie verschiedene Themenbereiche. Und was ich total toll fand, war, wenn du das Buch aufschlägst, war der Buchrücken an einer Stelle genau gebrochen. Wirklich exakt genau. Und das war das Thema Weissagung. Offensichtlich war das von dem vorherigen Leser das wichtigste Thema, was er dringend öfter mal lesen musste. Vielleicht hat er die Magie gemeistert und braucht daher diese Bücher nicht mehr oder sie haben einfach nicht funktioniert.
Ganz wichtig, vielleicht findet man da ja auch ganz tolle Notizen drin, ne, von praktischen Anwendungsbeispielen, ne?
Keine Frage, das gibt's. Ich habe mal in einem normalen Roman habe ich mal irgendwie ein Urlaubsfoto gefunden von irgendwie zwei Leuten. Das war auch so ein Bücherflohmarkt. Das ist schon echt schräg, weil es so richtig 80er Jahre war. Ja,
das wäre jetzt schon wieder ein Grund, gebrauchte Bücher zu kaufen. Ne?
Ja,
man weiß schon, was die Vorbesitzer hinterlassen haben.
Ja, ich finde das klingt nicht toll. Uninteressant, ne? Also was man daraus lesen kann.
Man muss immer gucken, ein bisschen was. Also mal ganz abgesehen davon, dass man die Sachen unglaublich billig kriegt. Da war noch ein anderer Büchermarkt irgendwie davor. Da wurde ein Kilo 1,50 bezahlt. Also das war schon unmenschlich, was man da rausgezogen hat. Und du konntest wirklich, da hättest du deine gesamte hier Henning-Mankell-Reihe irgendwie vervollständigen können. Zweimal wahrscheinlich. Aber ich habe mich dann eher auf andere Krimis und so spezialisiert gehabt. Aber trotzdem, sehr nett, also hat sich immer gelohnt. Interessanter Nebeneffekt, ich habe da mal einen DSA-Redakteur kennengelernt, mit dem ich es nicht geschafft habe, mich irgendwie zu treffen, aber der wohnt auch hier in der Nähe.
Oh, okay.
Ja, das fand ich fein. Und ich habe immer, den kenne ich doch irgendwo. Ich dachte, ich weiß aber nicht wo. Und dann irgendwie hier, ne, 3 Wochen später RPC. Ja, alles klar.
In der Okkultismusabteilung auf dem
Ja, hab ich nicht von dir den Sandman? Ja, richtig, genau. Das war ganz nett. Ja.
Aber mal, sind das nicht diese Prestigekäufe? Du hast das Ding dann im Regal stehen und lesen, also wirklich lesen tust, wie du gerade gesagt hast, lesen kannst du es offensichtlich ja auch nicht.
Ich meine, man kann natürlich schon, wenn man sehr leidensfähig ist, kann man das schon. Aber ich würde sagen, das ist ein reines Ding für 12 Euro oder was ich dafür bezahlt habe, schön hier im Regal stehen haben. Und es kann ja immer mal sein, es ist ja nicht so, als ob mich irgendwie Blavatsky gar nicht interessieren würde. Aber es ist eben ganz cool zu wissen, dass man das Ding hat und dass man, und dass man nachschlagen könnte, wenn man jetzt, sagen wir mal, ein Gaslicht-Blavatsky-Abenteuer machen möchte, dann könnte ich mir jetzt hier alle Infos rausziehen für Dämonen auf Seite 13, 14, 15 von Band 1 und dann auf den folgenden Seiten des Bandes 2 und 3. Also finde ich ganz praktisch. Ich habe sonst nicht viel weiteres gehabt. Ich habe nur Symbarum habe ich mittlerweile hier, das Rollenspiel, sehr schönes Fantasy-Rollenspiel, aber ich habe damit noch gar nichts weiter gemacht. Also ich habe das einmal, es kam durchgeblättert und dann habe ich es zur Seite gelegt, weil ich dann irgend so einen Kram packen musste hier.
Nee, darüber reden wir hier ja nicht.
Genau,
das ist ganz geheim.
Ja, genau.
Nein,
das hat hier nichts
zu tun. Aber reden wir noch mal ganz kurz am Rande. Wir sind ja immer noch ein Podcast, auch den man über RSS empfangen kann. Fest und flauschig.
Ja, ist ein Podcast, den man jetzt nicht mehr im Radio empfangen kann, sondern den man nur noch bei Spotify empfangen kann. Ja, ist der neue Podcast von neu in Anführungszeichen, das ist einfach die Fortsetzung des Podcasts von Olli Schulz und Jan Böhmermann. Ja, was sich durchaus nicht verändert hat in der Qualität.
Gott sei Dank.
Bislang. Ja, also
nach wie vor sehr unterhaltsam. Also jetzt auch die zweite Folge noch gehört. Ich muss sagen, ich finde, die machen sich ja selber mal diese ganze selbstreferenzielle Zeug, wo, dass sie sich auch über sich selber lustig macht. Und ja, früher waren wir besser. Eigentlich ist es, die Umsetzung hat doch. Ich habe so das Gefühl, das hat jetzt schon alles wunderbar geklappt. Ich muss sagen, ich habe früher.
Genau, als du noch jung warst, genau.
Ja, früher. Also ich, pass auf, ich rühme mich damit, ja, dass ich damals das Neo-Magazin hier in meinen Freundeskreis reingebracht habe.
Ja,
ich habe das entdeckt. Ich habe das entdeckt. So, und ich glaube, dann hat Daniel tatsächlich den Podcast gefunden. Und dann irgendwann habe ich gedacht, der macht hier immer so ein Radioprogramm. Und ich war ruckzuck Fan davon. Ich fand es also auch besser tatsächlich.
Es war Patrick, der das Radioprogramm gefunden hat.
Also echt sanft und sorgfältig.
Das das hast du gesagt, ja.
Echt?
Das hast du gesagt.
Ich weiß es nicht.
Okay, dann habe ich das aber dann vom Daniel wahrscheinlich. Ja, gehen jetzt um zwei Ecken dann. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin ein großer Fan davon und ich habe mich, ja, war es etwas merkwürdig tatsächlich, ich glaube, wie viele Fans, dass sie dann nach Spotify sich umgewechselt haben. Wie kommen denn die Leute damit klar, die keine Spotify-Premium-Kunden sind eigentlich?
Genauso. Also ich bin ein normaler Spotify-Nutzer. Du hast keine Werbung. Das ist wie früher, nur dass du eine andere App benutzen musst. So drücke ich es jetzt mal aus, ne? Also anstatt meine Podcast-App zu starten, starte ich die Spotify-App.
Wie, und dann ist halt also keine Werbung, kein Nichts und du kannst ja auch den Podcast dann komplett, ja, aber okay.
Ich glaube, das Einzige, was das Problem ist, was die da andeuten, ist, dass die ihre Musik da nicht einbauen können. Weil wenn die eine Playlist machen würden wohl, wo dann Block 1 Musik, Block 2 Musik, Block 3 Musik ist, ist bei kostenlosen Benutzern nur so, dass die geschaffelt werden. Also dann wird durcheinander abgespielt, während bei Premium-Benutzern die Reihenfolge. Und das ist ja der einzige Grund, warum die das auch so noch nicht gemacht haben, sondern einfach, aber ich meine, den Podcast kenne ich auch nur so. Mhm. Also da war ja auch nie Musik zwischen.
In der Online-Variante.
Genau, ich habe auch nie das Radioprogramm gehört. Ich habe auch immer nur den Podcast gehört. Insofern finde ich es auch jetzt nicht so tragisch, wenn da keine Musik drin ist oder so.
Aber hör mal, dann ist das ja zumindest extrem kundenfreundlich. Das ist ja genauso frei erhältlich für jeden. Ne? Also, Spotify frei ist ja, also ne? Frei. Ja. Da ist ja eigentlich keine große Umstellung notwendig. Dann sind wir wohl alle mal gespannt, was da zukünftig draus wird. Gibt es eigentlich Schulz und Böhmermann, ist aber noch nichts Neues bekannt, ne?
Nee.
Da haben die sich ja letzte Folge noch darüber aufgeregt, dass sie auch nicht kontaktiert werden.
Ja, stimmt.
Also, der hakt das wohl am Öffentlich-Rechtlichen.
Marco, aber ich muss sagen, für mich war der Podcast war immer, ne, diese Talkshow fand ich auch gut, seine Sendung ist in Ordnung, aber ich muss sagen, für mich war immer, ne, wöchentlich Wahnsinn. Das war echt Mist, als dann hier klar wurde, ach übrigens hier sanft und sorgfältig, das kommt wieder nicht. Ach, wisst ihr was, Leute, das kommt gar nicht. Da dachte ich, ah, verdammt nochmal, mein Sonntagabend hier Ritual, mir nochmal eben die Folge ansehen, ist vorbei. Schön, dass zumindest das sich jetzt wieder geändert hat.
Der Vorteil für alle, die jetzt sozusagen das noch nicht hatten, sind jetzt nur zwei Folgen, die man nachholen muss. Von Fest und Flauschig.
Nein, es soll diverse YouTuber geben, die ja das alte Archiv
aufrecht. Den alten Podcast kriegst du, glaube ich, auch noch. Das heißt, man kann, aber wenn man sagen will, man will von Anfang an dabei gewesen sein, sind es jetzt nur zwei Wochen.
Ja, kann man also auch wirklich alles noch hören, auch wenn das alles, klar, ein bisschen Aktualität leidet, ist aber trotzdem alles noch schrecklich unterhaltsam. Okay, dann sind wir, glaube ich, wieder durch mit einer Folge Smalltalk und wir können uns dann vorbereiten für die RPC.
Yay!
Patrick, kannst du sagen, wo wir uns denn auf der RPC befinden? Wir haben uns ja angemeldet und das lief gut. Findet man uns denn auf der RPC?
Genau, wir sind zusammen mit der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft an einem Stand. Ich sage euch jetzt Halle 10-2, Gang F, Nummer 92. Das wird euch super weiterbringen.
Weil du nimmst natürlich nimmst den Podcast also, mit zur Messe und hörst dann nochmal nach. Ah ja, da war so was.
Aber wir sind neben der
Dorp,
neben Dorp, ja. Schräg gegenüber vom Sphärenmeister, direkt
an einem Spitze.
Ausgang nach außen. Also nice. Schräg gegenüber ist jetzt ein bisschen, ne, direkt gegenüber ist so ein Lesecafé und wir sind so ein kleines Stück schräg daneben. Und
großartig. Ja,
da werdet ihr uns schon finden. Wir posten auch ein Bild oder so, wo ihr uns dann leichter findet. Oder geht einfach, die Messe ist nicht so riesig. Geht einfach und guckt euch alles an und kommt vorbei und wir quatschen ein wenig.
Da könnt ihr uns direkt persönlich sagen, was wir schon immer
völlig
mal besser machen sollten.
Wer immer mal sagen wollte, dass der Matthias hier so viel redet und so, der kann das alles am Stand machen.
Ja, habe ich selber gesehen, letzte Mal, als ich geschnitten habe. Der kann
dann hinkommen und sagen...
Es fällt mir nicht auf, tatsächlich,
ja. Also ich freue mich schon drauf. Unter anderem ist auch James Reggie da von Lamentations of the Flame Princess, was total großartig ist, weil man dann nochmal vielleicht seine Sammlung vervollständigen kann. Da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, das ist für ihn, der kommt ja irgendwie aus Norwegen oder was, ob sich das für ihn überhaupt lohnt. Aber das muss er natürlich selber entscheiden. Trotzdem ist das eine nette Sache. Und natürlich die letzten zwei Ausgaben von Cthulhus Ruf. Die haben wir dann auch direkt neben uns am Stand.
Genau.
Perfekt.
Kein Mitglied der DLGs.
Genau. Ausgezeichnet. Dann sehen wir uns auf der RPC und hören uns im Juni wieder. Und wenn euch zwischendurch langweilig ist, könnt ihr euch den ersten Teil der OSR-Podcast-Reihe anhören. Die ist nämlich mittlerweile auch schon online.
Haben doch wahrscheinlich alle schon gehört.
Ja, vermutlich schon. Aber macht ja nichts. Kann man ja trotzdem nochmal hier ein bisschen Werbung machen. Ist doch gut.
Ich weiß gar nicht, wovon ihr redet hier gerade.
Ja, deshalb. Also,
nick einfach mal.
Hör dir mal den System Matters Podcast an, Matthias. Der ist echt gut.
Sind manchmal gute Sachen dabei, habe ich mir sagen lassen. Aber echt, nicht okay. Immer.
Aber die Folgen, wo ich nicht dabei bin, sind meistens so langweilig.
Ja, das.
Ich glaube, an dieser Stelle hören wir auf, weil die Werbung gerade nachlässt.
Ja, stimmt. Sehe ich ebenfalls. Okay, dann bis zum nächsten Mal und wir sehen uns auf der RPC. Bis dahin. Tschüss.
Ciao. Auf bald.